beeindruckend zu merken, dass unser Herr in Thailand dafür immer ein offenes Ohr und Herz hatte und wir als Erwachsene versuchen, das oft so zurückzustellen. Aber ich denke, auch für uns hat unser Herr und Heiland irgendwie so ein offenes Herz. Und ich wollte mit uns gerne weitermachen, dass wir uns nochmal hineinschauen in die Gemeinde in Korinth. Und ich habe gedacht, dass ich zum Anfang uns ein paar Verse lesen aus der Apostelgeschichte, wo wir schauen, wo diese Gemeinde entstanden ist, wo in dieser Hafenstadt in Korinth Gemeinde Gottes entstand. Wollen wir aus Apostelgeschichte 18 ab Vers 5 erstmal ein paar Verse lesen. Also Apostelgeschichte 18 erst ab Vers 5. Der Apostel Paulus war sozusagen von der Strecke her mehr oder weniger am Ende seiner zweiten Missionsreise. Ich weiß nicht, welches Jahr wir geschrieben haben, vielleicht 50, 51, 52, so nach Christi. Ich lese ab Vers 5. Als aber sowohl Silas als auch Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus, sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein von jedem, jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines gottesfürchtigen namens Titus Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Kryptus, aber der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus. Und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. In Korinth merkt man, wie deutlich die Juden die Botschaft vom Kreuz und von dem Herrn Jesus abgelehnt haben. Und dass sich dann in Korinth der Apostel Paulus denen zuwendet, den Nationen, die nicht Juden waren. Und dass Gott selber bezeugt dem Apostel Paulus in einem Gesicht, ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Ich denke, das war eine Stadt, die von ganz vielen Kulturen und ich habe sogar gehört, dass es sogar zwei Häfen gegeben hat in der Zeit in Korinth, was da alles durchging. Von außen, von Einflüssen, aber auch von den Herzen, von Einflüssen. Zwischen Reichtum und Armut, was da alles zugegen war. Und Gott hat ein großes Volk, hat Menschen, die er herausgerufen hat, aus Schuld und Sünde zu sich hingerufen hat. Und unter diesen, die sich dort rufen ließen, konnte der Apostel Paulus anderthalb Jahre sie belehren über Gottes Wort, anderthalb Jahre den Weg aufzeigen des Heils. Wir hatten uns ja immer mal wieder irgendwie und zum Schluss mit dem zweiten Korintherbrief beschäftigt. Und ich kriege, wenn ich drüber nachdenke, alles auf einmal nicht zusammen, was dort steht. Aber ich habe gedacht, es sind irgendwie, seitdem der Apostel Paulus hier die Gemeinde verlassen hat und sozusagen seine zweite Missionsreise beendet hat, irgendwie zwischen 4 und 5 Jahre vergangen, dass er jetzt den zweiten Korintherbrief geschrieben hat. Ein Jahr vorher den ersten Korintherbrief, zwischendurch ist er noch einmal dort gewesen. Und es ist doch viel passiert in Korinth. viel, was, wenn es so in der Bibel steht, ich eigentlich gar nicht drüber reden möchte. Es ist aber auch viel Vertrauen reingesetzt, viel aufgezählt, was Gott gewirkt hat und welchen Reichtum auch die Korinther haben in dem Herrn Jesus. Und doch habe ich so den Eindruck, dass gerade in den letzten vier Kapiteln er nochmal auf die ersten Kapitel des 2. Korintherbriefs eingeht und dort hat er beschrieben, warum konnte ich noch nicht zu euch kommen? Ihr macht mir das ja vielleicht zum Vorwurf, dass ich nicht komme. Und er hat das eigentlich so ausgedrückt, ich sage das mit meinen Worten, ich möchte nicht kommen, um euch traurig zu machen. Wenn ich komme, dann möchte ich von euch erfreut werden. Und dann möchte ich, ich sage es mit meinen Worten, meine Freude mit euch teilen. Ich schreibe euch, dass ihr Dinge, wo es noch fehlt, wo es dran mangelt, die noch in Ordnung bringen könnt. Ich habe den Eindruck, dass gerade die letzten vier Kapitel davon reden. Aber auf eine Art und Weise davon reden, wie der Apostel Paulus sich selber, sein eigenes Herz in einer Art und Weise hingibt und öffnet, wie er es eigentlich gar nicht tut. Wir finden gerade in diesen letzten Kapiteln immer wieder davon, dass er töricht ist, wie er sich an sie wendet. Weil er töricht ist, weil er von sich selber redet. Wie es ihm nicht um sein Ansehen geht, sondern es geht ihm um das Ansehen der Korinther, dass er möchte, dass ihr groß dasteht und dass er ruhig, kein Problem, dass der Apostel Paulus klein dasteht. Er möchte, dass sie in dem Herrn Jesus und in dem was voraus zurechtgebracht werden. Ich möchte uns ein kleines Stück, haben wir mal reingeguckt, in das 10. Kapitel, wo das irgendwie anfing. Ich möchte uns, ich denke mal, die ersten 15 Verse aus dem 11. Kapitel jetzt zusammenlesen. Also 2. Korinther 11, Abvers 1. Lasst euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen, denn ihr ertragt mich ja auch, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht auch euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Denn ich meine, dass ich den übergroßen Aposteln in nichts nachgestanden habe. Wenn ich aber auch ein Unkundiger in der Rede bin, so doch nicht in der Erkenntnis, sondern in jeder Weise. Und vor allem haben wir es euch gegenüber offenbar gemacht. Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht wurdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemanden zur Last, denn meinen Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen. Und ich hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel und werde mich so halten, so gewiss die Wahrheit Christi in mir ist. Wird dieses Rühmen für mich in den Gegenden von Achaia nicht verstummen? Warum? Weil ich euch nicht liebe? Gott weiß es. Was ich aber tue, werde ich auch tun, damit ich denen die Gelegenheit abschneide, die eine Gelegenheit dazu suchen, dass sie in dem, worin sie sich rühmen, als solche wie wir befunden werden. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen, und ihr Ende wird ihren Werken entsprechen. 15 Verse und doch viele verschiedene Themen, viele verschiedene Sachen, die angesprochen sind. Und wir merken ein Stück weit von dem, was er am Anfang schreibt und was ich eben auch schon erwähnt habe, lasst euch doch ein wenig Torheit von mir gefallen. Und er schreibt das dann da weiter, dass er von sich redet, dass er irgendwie keinen Lohn angenommen hat von den Korinthern, dass er da versucht hat, in Korinth mit allem so zu stehen, dass es nämlich dort Menschen gab, die gesagt haben, ja, was wäre es der Apostel Paulus schon? Und er sagt, er hat in nichts den großen Apostel nachgestaltet, obwohl er mehrfach bezeugt, dass er der Geringste ist unter den Aposteln. In dem Kapitel davor haben wir am Ende gelesen, dass nicht den, der sich selber empfiehlt, was zählt oder ist, sondern den, den der Herr empfiehlt. Der Herr muss das machen und der Herr, der zeigt das auf. Und in diesen Kapiteln danach irgendwie geht der Apostel Paulus auf die Argumentationsweise derer ein, die Einfluss genommen hatten in Korinth durch falsche Lehre und die sich selber in den Vordergrund gerückt haben und versucht auf der gleichen Ebene, aber eben nicht mit dem gleichen Herzen ihnen zu begegnen. Es ist schön, dass er das so sagen kann. Wenn ich so mit euch rede, dann sagt er, ihr ertragt mich auch. Weil sie wussten, die Gemeinde ist entstanden durch den Apostel Paulus. Sie kannten ihn, sie wussten, was sie von ihm hatten, aber vieles davon ist verdrängt worden. Aber ich denke, in den Versen, die wir jetzt dann gelesen haben, Vers 2, mache nochmal was ganz groß. Und ich möchte, dass das in deinem Herzen heute Morgen nochmal ganz groß ist. Weil das Werk, was der Apostel Paulus dort in Korinth begonnen hat, und ich musste so auch an den Petrus denken bei seiner ersten Predigt irgendwie zu Pfingsten in der Öffentlichkeit, wo das den Juden ins Herz fuhr, das Wort Gottes, dass er gesagt hat, diesen Christus, den ihr gekreuzigt habt, den verkündige ich euch, den hat Gott zum Retter gesetzt. Ich denke, vom Apostel Paulus die Botschaft wird keine andere gewesen sein. Und dann sagt er, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor Christus hinzustellen. Wir haben uns auch mit dem Vers schon mal mit beschäftigt und haben mehr den Blick auf die Hochzeit auch gelegt, weil hier geht es um die Verlobung. Ich weiß nicht, sind die meisten von uns, aber nicht alle. Und ich weiß, als junger Mensch, wenn ich jetzt an Friedrich denke oder David oder an andere, ich habe die Ohren gespitzt, wenn es um so ein Thema ging. Was hat das auf sich so mit dem Verlobtsein? Ich weiß, ich war 13 ungefähr. Da hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Und ich durfte dann warten, bis ich 32 war, bis Gott mir die Astrid zugeführt hat. Weißt du, und ich kann dir ganz viele Begebenheiten aus den paar Wochen unserer Verlobungszeit erzählen. Das hat sich eingebrannt in meinem Herz und das bewegt und beschäftigt mich bis heute. Weil, weißt du, irgendwann als junger Mensch in der Pubertät merkst du, dir fehlt was und irgendwie ist alles nicht so komplett und vollkommen, wie es man es gerne hätte. Und man sehnt sich nach einem Gegenüber und man merkt, Gott hat da mehr reingelegt, was ich jetzt habe. Und weißt du, das ist so ähnlich wie mit der Verlobung. Es gibt kaum ein stärkeres Bild in der Bibel wie die Ehe oder Verlobung oder alles, was damit zusammenhängt, was Beziehung angeht. Und Gott benutzt das eins zu eins auch in die Beziehung, das zu übertragen, die wir zu ihm haben dürfen. Weißt du, bevor dein Herz in die Verbindung einer Verlobung, einer echten Gemeinschaft, einer echten Bewusstsein, auch einer Zukunft mit dem Herrn hineingekommen ist, bleibt eine Leere da. Da bleibt ein Verlangen, was nicht gestillt werden kann, außer eben in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und in meinem Leben war auch eine Leere da, die oft mein Herr einfach auch gefüllt hat, dass ich gemerkt hatte, ich sehne mich nach was, was ich nicht hatte. Und da ist eine Leere und eine Lücke da, die noch nicht gefüllt hat, war. Ich meine, es war ungefähr 6 Jahre da, bevor ich die erste sozusagen kennenlernte und mich mit verlobt hatte, habe ich sie einmal ganz kurz gesehen. Und ich habe dann die Jahre danach die ein oder andere Anstrengung versucht zu unternehmen, irgendwie da in Berührung mitzukommen. Das ist keine von hat da stattgefunden. Irgendwie hatte ich die letzten 2 Jahre, bevor Ast und ich zusammenkamen, noch jemand ganz anderes im Kopf gehabt und merkte aber ein Jahr vorher, dass in meinem Herzen sehr durcheinander war. Es kam dann die Erinnerung an Astrid hoch und ich habe einen Monat, bevor ich Astrid dann kennenlernte, dem Herrn gesagt, mach du damit, was du willst. Und gib mir die Frau für den Platz, wo du mich haben willst. Und ich habe das ganz aus der Hand gegeben und der Herr hat mir geantwortet in einer Nacht durch einen Bibelvers, wo er mir gesagt hat, ich werde für dich streiten, du aber sollst ruhig sein. Das ist jetzt 3x14 Tage und 2x14 Jahre her, plus 11 Stunden ungefähr. Ja, da hat Astrid gesagt, dass sie mich heiraten will. Wenn ich jetzt da nochmal 22 Stunden vielleicht von abziehe, das war der Moment, wo ich gesagt habe, Astrid, gehst du mit mir spazieren? Wir waren auf einer Freizeit. Ich habe mich offiziell abgemeldet, habe gesagt, darf ich sozusagen aus meiner Verantwortung raus und den Abend frei haben? Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Ich habe ja erst 3 Sachen gesagt. Wir haben 2 oder 3 Stunden sind wir spazieren gewesen. Ich kam am Anfang gar nicht zu Wort, überhaupt was zu sehen. Ich brauche immer so einen Moment, um so 2-mal durchzuatmen, um dann reden zu können. Ne? Und das war dann irgendwann um 12:30, glaube ich, so morgens gewesen, wo dann der Moment war, wo dann auch Stille war und ich was sagen konnte. Da habe ich gesagt, Astrid, ich habe dich lieb gewonnen, ob sie mich heiraten will und ob sie die nächsten 30 Jahre schon was vorhat. Die 3 Sachen habe ich sie gefragt. Dann hat sie gesagt, gut, ich will Bedenkzeit haben. Und dann so 22 Stunden später sagte mir abends schon, können wir heute Abend nochmal spazieren gehen? Ja, gerne. Und dann hat sie mich gefragt, du, was hast du mich gefragt? Ich sag, ich will dich heiraten. Und das wollte ich hören. Ich wollte nicht wissen, nach Freundschaft. Und dann hat sie gesagt, ja, dann will ich. Dann war das für sie ganz klar. Der nächste Spaziergang. Und wir waren von dem Moment an verlobt und haben uns versprochen, wo wir uns gar nicht kannten. 2,5 Monate später haben wir geheiratet. Beim nächsten Spaziergang und bei der nächsten Gelegenheit habe ich ihr dann all das, was in meinem Herzen war, an Überlegung, an Bindung, an Gedanken irgendwie ausgeschüttet. Weil ich nichts wollte, dass irgendwas aus meiner Vergangenheit zwischen unserer Beziehung stand. Und ich wusste von dem Moment an, dass die Leere, die bis dahin in meinem Leben, in meinem Herzen war, dass die jetzt von Gott durch das Zusammengestelltsein gestillt und gefüllt wird. Kannst du dich an deine Verlobung erinnern mit deinem Herrn? Einer Begegnung, einer Beziehung, dass du weißt, dass dieses Suchen, dass diese Leere, dass dich dein Herr gefragt hat, sagt, willst du nicht kommen Und willst du nicht all das, was dein Leben so bis jetzt ausmacht, mir zu Füßen legen? Es gab Briefe, es gab Bilder von der Person, die ich davor im Herzen hatte. Die gingen sofort in den Müll. Das wurde vernichtet, das wurde sofort alles preisgegeben. Hast du alles das preisgegeben, was dich gehindert und gebunden hat, bis du den Jesus kennengelernt hast, bis du diese Verbindung mit ihm eingegangen bist? Ist diese Hoffnung und ist jede Begegnung mit deinem Herrn eine freudige Begegnung, weil du weißt, einmal im Himmel und der Ewigkeit wird die Hochzeit sein und dann wird uns nichts mehr trennen. Ist es dir so bewusst, auch wenn wir jetzt hier so zusammenkommen, dass du mit deinem Herrn, mit dem du eine feste Verbindung eingegangen bist, jetzt Gemeinschaft hast, dass er gegenwärtig ist und dass er da ist, dass er dich kennt, dass er dich liebt, dass er dich tröstet? Vielleicht weißt du auch noch gar nicht um diese Hoffnung. Vielleicht weißt du auch noch gar nicht um die Gewissheit. Dann glaube ich, dass Gottes Wort ein Werben ist um dich. Ein Werben: willst du nicht dein Leben in meine Hand geben? Willst du nicht jetzt schon einen anderen Platz einnehmen? Astrid musste sich auf den ersten Tag in irgendeiner Weise darauf einrichten, dass ihr Lebensmittelpunkt ab der Hochzeit ein anderer ist. Und dass jeder Schritt, der jetzt gegangen wird, einfach auch ein Schritt ist, dass der Lebensmittelpunkt und das, was mich aufmacht, verändert wird. Ist das dir bewusst, wenn du mit Geschwistern, mit Gottes Wort zusammen bist, dass es darum geht, näher daran zu kommen, dass der Jesus der Mittelpunkt deines Herzens und deines Lebens ist? Weißt du, mit dem Christus verlobt zu sein und mit dieser Aussicht der Hoffnung der Herrlichkeit kommt ein Stück von dem zurück, was zerstört worden ist durch den Sündenfall. Es kommt eine Gemeinschaft wieder zurück mit Gott, die verloren gegangen ist. Gott konnte keine Gemeinschaft haben mit Sündern. Gott konnte keine Gemeinschaft haben mit Menschen, die in Sünde geboren sind und aus Sünde lebten. Und ich glaube in Korinth, ich habe keinen Einblick da rein, aber es gibt heute Hafenstädte, wo ich denke, es vielleicht ähnlich ist. Das ist so ein Widerspruch. Und Gott hat eine große Zahl. Und Gott wählt bis heute noch Menschen aus, die herauszureißen und in seine Gemeinschaft zu ziehen und zurückzuziehen in seine Gegenwart. Und was Gott macht und was Gottes Eifer auch gemacht hat und wie er den Apostel Paulus als Werkzeug benutzt hat und wie er diese Zeit der Belehrung über anderthalb Jahre in Korinth genutzt hat. Er hat die Korinther, und das Wort wiederholt sich eigentlich, als eine keusche Jungfrau vor Christus gestellt. Das alles, alle Bereiche des Lebens unter die Gnade und die Vergebung gestellt werden. Dass alles gereinigt und abgetan wird, was hindert, wirklich Gemeinschaft zu haben. Dieses Werk hat Gott durch den Paulus an den Korinthern getan. Dass da was Reines, was Heiliges, was Unberührtes ist. Gott hat das aus Menschen gemacht, die im Schlamm der Sünde stecken. Hat die herausgezogen und rein und heilig vor Christus gestellt. Durch das Werk seiner Gnade vom Kreuz. Arbeitet diese Botschaft vom Kreuz bis heute lebendig an deinem Herzen? Und mir, muss ich eigentlich sagen, geht das jedes Mal so. Wenn ich wirklich in der Ruhe und der Stille vor Gottes Wort angekommen ist, gibt es immer Bereiche meines Herzens und Lebens, wo Gott am Arbeiten ist, um mich rein vor ihn hinzustellen, um Dinge abzustreifen, die noch an mir haften, um sein Werk mit mir zu vollenden. Und dieses Werk hat der Apostel Paulus, oder hat der Herr durch den Apostel Paulus hier in Korinth auch getan. Wir lesen weiter ab Vers 3. Und das ist so ein Stück, vielleicht auch mit das Anliegen, ja, des heutigen Morgens oder des Anliegen, was Gott auch hatte. Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht auch euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christi gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Ich habe das verhältnismäßig schnell verstanden, als ich dann mit Astrid zusammen war. Wir haben versucht, uns so oft zu treffen und so oft zu begegnen, wie es möglich war. War für mich teilweise auch amüsant, weil Astrid wohnte noch zu Hause und also pünktlich um 11 Uhr abends wurde ich rausgeworfen. Dann war dann da Zapfenstreich. Aber es war gut, es war eine gute Ordnung gewesen. Aber ich habe was gemerkt in der Zeit. Weißt du, in meinem Herzen, in meinen Gedanken, da sind ganz schnell so viele Vorstellungen, die Raum einnehmen. Und ich wische mich. Und ich will jetzt einfach nur von mir rein, bis heute da drin. Dass in meinen Gedanken ich über Astrid oder über andere Menschen anders denken, wie die Wirklichkeit ist. Weil es Dinge sind, die ich in meinem Herzen bewege, aber die nicht von dem anderen kommen. Und ich musste über die Jahre dann irgendwann merken, nur das ist echt, dass mir wirklich auch von dem anderen entgegenkommt. Nicht das, was in meinen Vorstellungen ist. Ich muss auf das gucken, auf das schauen, was mir von dem anderen entgegenkommt. Der andere ist nicht das, und derjenige, ja, das, was ich denke und meinem Herzen bewege, sondern der andere ist derjenige, der was zum Ausdruck bringt und der mir Anteil geben kann an seinem Wesen. Hier wurde den Korinthern irgendwie, hatten die gar kein Problem gehabt, dass da ein anderer Christus ihnen verkündigt worden ist. Und er schien Raum gefunden zu haben in ihren Herzen. Da war plötzlich ein anderes Evangelium und es hat auch Raum gefunden. Die hatten kein Problem damit. Weil wir haben oft kein Problem, was so unseren Herzen, unseren Gedanken entspricht, das anzunehmen. Aber es fällt mir oft, vielleicht dir auch manchmal, schwer, wirklich hinzuhören. Wirklich dem anderen und dem Reden des anderen Raum zu geben. Und dann fällt es uns vielleicht auch manchmal schwer, dem Wort Gottes und seinem Reden wirklich Raum zu geben, in unseren Gedanken, in unserem Herzen. Wo sollte denn das Denken und wo sollte der Sinn sein? Da war eine Verführung, auf die Anspruch genommen sind und das steht da euren Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christi gegenüber abgewandt worden ist. Ich denke auch wieder, diese Einfalt und die Lauterkeit gegenüber Christi abgewandt worden ist, schneidet wieder in die gleiche Kerbe. Ich habe nicht nochmal nachgeguckt, es ging in unserem Trauspruch auch um die Einfalt. Einfältig zu sein. Ein Bild, was sich für mich da eingeprägt hat, weißt du, wenn ich jetzt ein Blatt Papier nehme und das zusammenklappe und dann das falte, eine Falte reinmache, dann kann ich das an der Stelle wieder aufklappen. Und wenn ich diese Falte nehme, kann ich dieses Blatt Papier nehmen wie einen Trichter, kann ich Sand, sogar Flüssigkeit eine gewisse Zeit lang in eine Flasche einfüllen. Ich habe einen Knick drin, wo alles durchläuft. Ich habe eine Falte, wo alles drüber geht. Nehme ich aber ein Blatt Papier und zerknülle das irgendwie und versuche das irgendwie wieder auszunehmen, dann läuft es in alle Richtungen und zerstreut es sich. Ich glaube, ich und mein Herz ist so gestrickt, dass ich dazu neige, zerstreut und zerknittert und zerfaltet zu werden. Dass nicht alles in meinem Leben auf Christus hin weist und hindeutet und nicht alles in meinem Leben von ihm herkommt. Und wie einfach ist das doch, diese Einfalt des Christus, dass ich wirklich aus seiner Gnade lebe, dass ich wirklich merke, ich habe nichts zu bringen, aber er hat alles für mich bereit. Er hat mich auserwählt, ich bin es gar nicht würdig, Braut Christi heißen zu dürfen, aber er hat mich gewürdigt und er hat mich zugezogen. Und weißt du, was uns wegführt von dieser einen Falte? Das ist uns gesagt worden, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und lauter Christkeit Christi gegenüber abgewandt und verdorben wird. Ich möchte versuchen, das einfach zu halten. Der erste Blick, der wegführt von Christus, führt hin zu mir und zu meinem Herzen, zu meinen Bedürfnissen, zu mir. Und es geht mir alles verloren. Der erste Blick des Petrus, als er ausgestiegen ist und dem Herrn Jesus entgegenlief, der erste Blick auf die Umstände und die Wellen, führte im zweiten Blick auf sich, ich versinke, ich komme um. Weil Christus aus den Augen verloren gegangen ist, die Einfalt des Christus. Eine Falte, ein Blick. Ich würde uns gerne zwei Stellen lesen, einfach von dem, was passiert, wenn Irrlehre reinkommt in Gemeinden, Irrlehre in unsere Herzen reinkommt. Und ich glaube, wir sind aufgefordert, als Zuhörer und als Redner. Wir sind aufgefordert, bleiben wir bei dem Herrn Jesus. Bleiben wir bei diesem einen Evangelium. Bleiben wir bei der Gnade. Bleiben wir auf dem Blick auf den Herrn Jesus und nicht auf mich oder auf Menschen. Und ich würde jetzt einfach zwei Stellen nur lesen, was die Lehre angeht. Ich möchte aus 1. Timotheus 6 ab Vers 3 lesen. Wenn jemand anderes lehrt und sich nicht zuwendet den gesunden Worten unseres Herrn Jesus und der Lehre, die gemäß der Gottesfurcht ist, so ist er aufgeblasen und weiß nichts, sondern ist krank an Streitfragen und Wortgezänken. Aus ihnen entsteht Neid, Streit, Lästerung, böse Verdächtigungen, ständige Zankerei von Menschen, die in der Gesinnung verdorben und der Wahrheit beraubt und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel zum Gewinn. Die Gottesfurcht mit Genügsamkeit aber ist ein großer Gewinn. Wir merken, dass Irrlehre, dass das, was an dieser Einfalt des Herrn Jesus vorbeigeht, in einem Chaos endet, auch in einem Chaos im Miteinander. Dass dann man eben aufeinander guckt, dass man auf sich selber guckt und dass man den Herrn Jesus aus dem Blick und aus dem Zentrum verliert. Und das kann nicht gesund sein und das kann keinen Bestand haben. Hebräer 13 würde ich gerne auch noch einen Vers lesen oder zwei. Hebräer 13, Vers 8 und 9. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speise von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandeln. Wahnsinn, diese Einzigartigkeit und die Schönheit unseres Herrn und Heiland. Und dass das Wort Gottes und dass unser Herr dazu in der Lage ist, unsere Herzen durch Gnade zu festigen. Ich glaube, das ist was, wo ich eine Sehnsucht nach habe, nach einer echten Festigkeit im Leben. Und wo ich empfinde, dass ich diese Festigkeit einzig und allein in meinem Herrn und Heiland habe. Und dass alles, nicht meine Anstrengung ist, sondern seine Gnade. Es steht zur Verfügung, indem ich mich vor ihm demütige, indem ich es aus seiner Hand nehme, indem ich mich ihm ausliefere. Gott ist dann gegenwärtig. Wir haben das schon ganz kurz angeguckt. Der Teufel, der will den Blick wegwenden von dem Herrn Jesus auf das eigene Ich. Und das war der Tod gewesen der Gemeinschaft mit Gott. Es war nicht mehr möglich, für Adam und Eva eine echte Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sie mussten sich vor Gott verstecken, weil die Sünde dazwischen stand. Und hier war ein Prozess im Gang in Korinth, denn es wird so beschrieben, gegenüber abgewandt und verdorben wird. Das ist ein Prozess. Das hat angefangen und das hat noch nicht aufgehört. Und ich glaube, dass da, wo eine echte Verbindung mit dem Herrn ist und wo eine echte Gemeinschaft ist, der Teufel keine Ruhe gibt und versucht abzuwenden aus der Gegenwart Gottes hin den Blick auf uns selber. Und ich muss daran denken, wenn mein Blick auf mein eigenes Herz gerichtet wird, muss ich an Markus 7, ich glaube ziemlich am Ende des Kapitels denken, wo uns aufgezählt wird, was aus dem Herzen des Menschen hervorkommt. Weißt du, in meinem Herzen und in deinem Herzen ist sehr viel noch vorhanden der alten Natur. Und schon bei Noah finden wir, dass das im Herzen der Menschen und das Sinnen der Gedanken böse waren, jeden Tag. Es kommt aus meinem Herzen und ich muss dir es leider sagen, aus deinem Herzen nichts Gutes dafür. Aber wir werden aufgefordert, nichts mehr zu hüten wie unser Herz. Dass unser Blick nicht auf uns und unser Inneres ist, sondern auf unseren Herrn gerichtet ist. In dem auch die Dinge zur Ruhe kommen können. In dem die Dinge auch unten gehalten werden können. In dem wir wirklich auch diese Hoffnung haben, dass in der Ewigkeit alles abgetan ist. Und ich bin oft daran erinnert worden, habe mich oft daran erinnert, dass der Jesus der Einzige auf der Erde war, in dem Herzen der Widersacher keinen Anteil hatte. Klammern wir uns in der Einfalt an den, der mich dazu retten und mir da Hilfe geben kann. Und ich denke, dass gerade da, wo wir selber den Mund aufmachen, ich mich immer wieder neu prüfen muss. Kommt aus mir was Eigenes hervor? Ist irgendwas, was auf mich oder auf andere Gedanken hinweist? Oder steht wirklich diese Lauterkeit und diese Einfalt des Christus im Mittelpunkt? Ich denke, ich überspringe jetzt die Kapitel danach. Vielleicht werden wir da nochmal einen Blick reinwerfen, weil ich finde es eine Schönheit, hineinzugucken, was der Apostel Paulus sich von sich offenbart und wie der Weg Gottes auch mit Männern Gottes aussieht. Ganz anders, wie wir uns das manchmal vorstellen. Aber einen Schluss finden wir in einer so wunderbaren Weise, das Anliegen des Apostel Paulus in den Schlussversen nochmal. Und wir merken etwas, was es wert ist, sich jetzt heute Morgen an die Hand nehmen zu lassen. Was wert ist, alles andere über Bord zu werfen, weil da ein Angebot Gottes drin beinhaltet ist, was zu wunderbar ist, eigentlich überhaupt auszusprechen. Ich lese die letzten drei Verse aus dem 13. Kapitel. Im Übrigen, Brüder, freut euch. Lasst euch zurechtbringen. Lasst euch ermutigen. Seid eines Sinnes. Haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßt euch alle Heiligen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich möchte Ja dazu sagen, mich da in die Hand zu nehmen, zu lassen. Ich möchte mich zurechthalten, zurechtbringen lassen. Ich möchte mich ermutigen lassen. Ich möchte mich freuen. Ich möchte mit jedem in Christi Sinn eines Sinnes sein. Ich möchte keinen anderen Sinn haben. Ich möchte mit jedem in Frieden leben. Und was für eine Zusage Gottes und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Weißt du, das gibt mir unter die Haut. Gott bietet dir jetzt, heute Morgen, wieder so die Gemeinschaft an, dass er mit dir ist, dass er mit dir Gemeinschaft haben kann. Für mich ist das die Hoffnung und die Freude, in der ich leben will. Und ich möchte immer wieder neu mich losreißen lassen, wo anderes mich gefangen lässt. Ich möchte mein Leben immer wieder prüfen unter Gottes Wort, weil es gibt nichts Schöneres und gibt nichts Höheres, wie dass der Gott der Liebe und des Friedens mit dir ist. Ich wünsche, dass du mit diesem Gott nach Hause gehst, mit diesem Frieden im Herzen nach Hause gehst. Gibt es irgendwas, was der Herr anspricht, was jetzt zu klären ist? Lass dich zurechtbringen. Er macht das. Du musst dich ihm ausliefern. Er bringt dich zurecht. Du selber kannst das gar nicht. Christus will dich zurechtbringen. Und das ist so wunderbar. Und ich bin so dankbar, so einen Herrn zu haben und so an die Hand genommen zu werden von ihm und so eine Gemeinschaft haben zu dürfen. Amen.